Deutschlandfunk. Das Feature.
Feature-Archiv.
Ist das Krieg? Wer könnte mir sagen, worum es hier eigentlich geht?
Frieden schaffen.
Brick by brick, slowly you build peace.
Die Friedensfrage war deshalb so wichtig damals, weil unser Überleben immer auf etwa 7 Minuten gesichert war.
So wie der Frieden, wissen Sie? Alle müssen ihn nur ganz fest wollen.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Hier im Studio begrüßen Sie dazu Dörte Fiedler und Frank Kasper. Heute präsentieren wir Ihnen die dritte Sendung unserer Reihe Frieden schaffen mit Produktionen aus dem Archiv.
Frieden erscheint wohl den meisten Menschen als erstrebenswerter Zustand. Aber was genau macht eigentlich diesen Zustand aus? Ist er gleichzusetzen mit Ruhe und Wohlstand oder schlicht mit der Abwesenheit von Gewalt? In unserer Vorstellung scheint Frieden untrennbar an Krieg als sein Gegenteil geknüpft zu sein, verbunden auch mit diffusen Bildern von Heldentum. Gegen eine Zeit, die Helden braucht, richten wir nichts aus, schrieb Christa Wolf in ihrem Roman Cassandra. Und schon in Bertolt Brechts Theaterstück Lebendes Galilei hieß es: Unglücklich ein Land, das Helden nötig hat.
Gibt es hier einen Zusammenhang? Entspringt Krieg nicht nur rücksichtsloser Machtpolitik, sondern auch zweifelhaften Vorstellungen von Heldentum, Ehre, Männlichkeit? Und wären dann Frauen die besseren Friedensstifter? Oder ist das eine viel zu binäre Sichtweise? Die folgende Sendung aus dem Jahr 2004 stellt eine Initiative von Frauen vor, die seit über 100 Jahren für die Ächtung des Krieges als Mittel der Politik eintritt. Die Women's International League for Peace and Freedom. Ein weltweites Bündnis, das sich die Suche nach unblutigen Wegen aus Konflikten zum Ziel gesetzt hat. In ihren Heimatländern sind die Liga-Frauen anfangs oft angefeindet worden. Inzwischen wurden 3 von ihnen mit dem Friedensnobelpreis geehrt.
Hören Sie also jetzt Peace Women, Vaterlandsverräterinnen, die internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit von Christiane Henke aus dem Jahr 2004.
Gründung war in 1915 im April. Da gab es eine Frauenkonferenz für Frieden. Die Frauen kamen aus der Suffragette-Bewegung und die haben sich entschlossen, eine Konferenz zu organisieren, dass der Krieg aufhört.
Also das gibt sehr heiße Diskussionen mit der Anschuldigung, dass man doof ist. Dass man es einfach nicht checkt, was auf dieser Welt los ist. Und dass es sowieso immer Kriege gegeben hat und dass die Menschen halt nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle. Und mit diesen Vorwürfen muss man einfach leben.
Peace Women, Vaterlandsverräterinnen. Die internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Ein Feature von Christiane Henke.
Peace building is actually creating conditions in society where you brick by brick slowly you build peace.
Friedensarbeit bedeutet, gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, in ganz kleinen Schritten auf den Frieden hinzuarbeiten. Ohne Gewalt auszukommen, nicht zu hassen, keine Kriege zu führen, das ist ein sehr langsamer Lernprozess. Das ist sehr schwierig. Aber genau darum geht es bei der Friedensarbeit. Pazifistin zu sein, ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich an den Frieden glaube. So einfach ist das Leben nicht.
Professor Krishna Ahuja Patel, Präsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Erstes Bild, 28. April 1915. In der großen Halle des Zoologischen Gartens von Den Haag drängen sich dicht an dicht mehr als 1000 Frauen aus 12 verschiedenen Ländern. Man erkennt auf dem Foto kaum Gesichter, nur einige Hüte, helle und dunkle Kleider, lange Röcke, Umhänge, Haarknoten und einige Kurzhaarschnitte. Auf dem mit Blumen und Palmen geschmückten Podium sitzen fast 20 Frauen. In der Ausschnittsvergrößerung erkenne ich zwei der Organisatorinnen aus der internationalen Frauenstimmrechtsbewegung, die spätere Friedensnobelpreisträgerin Jane Addams und die erste deutsche Juristin Anita Augsburg. Warum diese bürgerlich aussehenden Frauen von Presseparteien, Militärs und Regierungen als äußerst gefährlich angesehen wurden, lässt sich aus dem Bild nicht ersehen. Es hieß, dieser Frauenfriedenskongress sei ein Dolchstoß der Frauen gegen die Männer in den Schützengräben. 180 Frauen hatten in England versucht, mit einer Eingabe an das House of Commons ihre Reisegenehmigung durchzusetzen. 25 von ihnen wurde die Reiseerlaubnis erteilt, doch nur 3 englischen Frauen gelang es, rechtzeitig auf den Kontinent zu kommen, bevor Winston Churchill den Kanal bis zum Ende des Kongresses für den zivilen Schiffsverkehr sperren ließ.
Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Durchführung dieses ersten Kongresses in Den Haag 1915 eine fast unvorstellbare Leistung war. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Aus Belgien kamen dann Frauen noch einen Tag später, die auch durch die feindlichen Linien zu Fuß sind, also verdreckt und wirklich, aber sie wollten teilnehmen. Und die Resolutionen sind in den Forderungen zum Teil noch so modern, dass man sie heute noch vertreten müsste, vielleicht ein bisschen andere Sprache, aber auch das nicht.
Professor Eleonore Romberg, Präsidentin der Internationalen Frauenliga 1972 bis 1974 und 1986 bis 1992.
Resolution von Den Haag, April 1915. In der Überzeugung, dass Krieg die Verneinung von Fortschritt und Zivilisation bedeutet, fordert dieser internationale Frauenkongress die Regierungen aller Länder auf, zu einem Übereinkommen zu gelangen, aufgrund dessen alle künftigen internationalen Streitigkeiten einem Schiedsgericht oder einer Vermittlung zu unterstellen sind.
Ihr Ziel war eigentlich, die neutralen Regierungen zu überzeugen, dass sie die kriegsführenden Länder zusammenbringen, um zu sehen, ob sie den Konflikt irgendwie anders überwinden könnten.
Edith Ballantyne, UN-Beauftragte im Genfer Büro der Internationalen Frauenliga.
Resolution von Den Haag, April 1915. Da der zusammenwirkende Einfluss der Frauen aller Länder einer der stärksten Faktoren zur Vermeidung von Kriegen ist, fordert dieser internationale Frauenkongress die Gleichberechtigung der Frauen.
Königlich-Bayerisches Kriegsministerium, Note 101948 vom 2.11.1915. Es wäre verfehlt, wenn die obersten Militärbehörden die Frauenbewegung als eine nebensächliche Angelegenheit betrachten wollten. Freilich ist hier zu unterscheiden zwischen den national gesinnten Frauenvereinigungen und jenen, die unter internationalen Einflüssen stehen. Sie sehen in dem Weltkrieg den Beweis des Bankrotts der bisherigen Kultur des Mannes. An deren Stelle wollen sie setzen eine Kultur der Frau, zu deren Hauptzielen die Abschaffung des Krieges gehört als des Ausflusses der höchsten Mannhaftigkeit. Wenn erst die Frauenwelt die Männer majorisiere, werde der Krieg, als dem weiblichen Geschlecht wesensfremd, von selbst von der Erde verschwinden.
Diese Erwartungen an das Frausein a priori schon, die konnte ich dann nicht mehr nachvollziehen. Und das hat sie dann auch etwas in die Isolierung getrieben. Wobei natürlich die erste Folgerung nach wie vor geht. Jeder Kongress fordert die Beteiligung der Frauen an allen politischen Entscheidungsebenen in gleichem Maße. Und Friedensverhandlungen, wenn man das sieht im Fernsehen, dann sitzen ja hier wirklich nur die Politiker, die Militärs, und wenn zufällig sich eine Frau verirrt, dann hat sie nicht viel zu sagen.
I think, of course, women and men see things differently, and women Natürlich glaube ich, dass Frauen die Dinge anders sehen als Männer. Sie empfinden stärker die direkten Folgen bewaffneter Konflikte. Ein Beispiel hierfür, über das ich sehr glücklich bin, sind für mich die israelischen Frauen, die sich an die Grenzübergänge stellen und dort etwas tun, was sie Checkpoint Watch nennen. Sie können nicht viel tun. Das sind ältere Frauen. Sie könnten die Mütter der jungen israelischen Soldaten sein, die an den Grenzübergängen stehen. Sie sagen nichts. Sie schauen nur zu. Aber es geht darum, dass jemand sieht, was die Soldaten tun. Ich glaube nicht, dass Männer so etwas tun würden. Das hat nichts mit Geschlechterstereotypen zu tun. Es ist etwas sehr Menschliches.
Natascha Khalidi, Mitarbeiterin am Jerusalem Center for Women.
Resolution von Den Haag, April 1915. Der Kongress sieht in der Ausschaltung der Privatinteressen an der Waffenfabrikation ein wichtiges Mittel zur Abschaffung der Kriege.
Es wurde beschlossen, dass sofort nach Kriegsende am Ort, wo die Friedensverhandlungen dann stattfinden würden, ein zweiter Kongress einberufen wurde. Das war dann nicht möglich in Frankreich, weil also sehr viele aus ehemals kriegsführenden Staaten kein Visum bekommen hätten und sie sind dann ausgewichen nach Zürich. Und der Kongress 19 war wohl schon ein sehr eindrucksvoller.
Zweites Bild. Zürich, 12. Mai 1919. Vor der Rückseite eines alten Hauses posieren 17 Teilnehmerinnen des zweiten Frauenfriedenskongresses. In der ersten Reihe ist Anita Augsburg zu sehen. Sie trägt ein langes weißes Kleid und hält in der Hand einen weißen Hut. In der zweiten Reihe erkenne ich den Kopf ihrer Lebensgefährtin Lida Heimann. Heimann und Augsburg sind Deutschlands berühmteste Suffragetten. Sie haben 1901 den Verein für Frauenstimmrecht gegründet und wesentlich dazu beigetragen, dass den deutschen Frauen inzwischen das Wahlrecht zugestanden wurde. In Zürich erhält die Frauenliga ihren endgültigen Namen. Aus dem provisorischen Frauenausschuss für einen dauernden Frieden wird die Women's International League for Peace and Freedom, kurz WILF. Wesentliche Ziele der Liga sind Ächtung des Krieges, internationale Verständigung, Abrüstung, Erziehung zum Frieden und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Die Liga ist jetzt in Genf schon seit 1919. Ihr Büro war in einem alten Haus am Fuß der Altstadt und öffnete sich auf der alten Mauer. Ja, sehen Sie hier? Das war ein Rosengarten hier und die Bibliothek war auf diesem Stock und die Tür öffnete sich auf diese alte Mauer, die sehr weit war. Und wo sie oft sich abends dorthin gesetzt haben und ihren vielleicht Weißwein getrunken haben, ich weiß nicht. Und das alte Haus wurde Maison Internationale genannt, weil sich dort so viele internationale Menschen getroffen haben. Zum Beispiel Gandhi kam in den 30er Jahren, den hat man nicht in den Völkerbund hineingelassen. Aber die Frauenliga hat eine Konferenz organisiert innerhalb 48 Stunden und hat eine der größten Konzerthallen gefüllt, um den Gandhi zu hören.
Diese Delegation wird Präsident Hoover eine Petition zur Abrüstung übergeben. Sie ist nur eine von 30 Delegationen, die sich heute auf der ganzen Welt treffen. In England wurden 300.000 Unterschriften gesammelt, in Japan fast 1 Million. Und so übergeben sie ihre Listen in jedem Land ihren Regierungen, in der Hoffnung, dass diese vor der Abrüstungskonferenz im kommenden Februar eine Vorstellung vom Willen der Völker erhalten, den sie dort vertreten sollen.
Jane Addams, erste Präsidentin der Internationalen Frauenliga 1931 in Washington. Drittes Bild. 6. Februar 1932. Vor dem Völkerbundpalast in Genf halten mehrere Lastwagen. Ihre Ladung besteht aus Listen mit 6 Millionen Unterschriften, die dem Vorsitzenden der Abrüstungskonferenz, Mr. Henderson, von Frauen überreicht werden sollen. Mit seiner ersten Abrüstungskonferenz will der Völkerbund, 13 Jahre nach seiner Gründung, demonstrieren, dass die Mitgliedstaaten ihre in der Satzung festgeschriebenen Abrüstungsverpflichtungen ernst nehmen. Damit es nicht bei solchen Absichtserklärungen bleibt, hat die Frauenliga seit vielen Monaten Unterschriften auf allen Kontinenten gesammelt. Jane Addams gehört zu den ersten US-amerikanischen Frauen, die eine college-ähnliche Bildung erhalten. In einem heruntergekommenen Chicagoer Emigrantenviertel gründet sie 1889 ein soziales Zentrum, das Hull House. Durch ihr soziales Engagement wird sie zur beliebtesten und bekanntesten Frau Amerikas. Dies ändert sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs. 1915 gründet Jane Addams eine Frauenfriedenspartei, die Women's Peace Party. Sie leitet den Frauenfriedenskongress in Den Haag, bekennt sich zum Pazifismus und spricht sich gegen den Eintritt der USA in den Weltkrieg aus. Von nun an wird sie von der etablierten Gesellschaft geschnitten und geschmäht, als Friedenshyäne, als Vaterlandsverräterin und als rote Hexe. ...1919 wird die gefährlichste Frau Amerikas zur ersten Präsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit gewählt. 1931 erhält sie den Friedensnobelpreis.
Wenn wir heute Jane Addams ehren, würdigen wir auch den Beitrag, den Frauen für Frieden und Brüderlichkeit unter den Nationen leisten können. Nach der alten Auffassung waren es die Frauen, welche die Sünde und alles Unheil in die Welt brachten. In Dichtung und volkstümlichen Überlieferungen waren es Frauen, deretwegen Könige und Völker Kriege führten. Seit Goethe, Ibsen und Björnson haben die Dichter unserer Zeit Frauen in einem anderen Licht gesehen. In ihren Augen verkörperten sie die höchsten ethischen Werte der Gesellschaft.
Halfdan Koht, Mitglied des Nobelpreiskomitees 1931, in seiner Laudatio. Viertes Bild. Genf, Frühjahr 1933. Rue de Vieux Collège, Nummer 12. Ein vierstöckiges, idyllisches Bürgerhaus mit geöffneten Fensterläden neben einer alten Mauer. Eine Treppe führt von der Straße hoch auf eine begrünte Terrasse vor dem zweiten Stockwerk. Das Maison Internationale genannte Haus wird der Frauenliga seit 1919 von einem Förderer überlassen. Hier treffen sich im April 1933 die deutschen Ligafrauen Anita Augsburg, Lida Heimann und Gertrud Beer mit internationalen Mitarbeiterinnen. Anlass ist eine weitere Tagung der Abrüstungskonferenz des Völkerbundes. Im März haben mehrere tausend Kriegsteilnehmer in Genf demonstriert und dem Vorsitzenden Mr. Henderson eine Resolution überreicht. In seiner Antwort sagte Henderson unter anderem:
Sie schlagen vor, wie ich glaube mit Recht, dass jede Möglichkeit des privaten Profits an Kriegsvorbereitungen abgeschafft werden soll. Ich bin mit Ihnen darin einverstanden, dass die Abrüstung nur dann durchgesetzt werden kann, wenn dieser Beweggrund des Profits an Kriegsvorbereitungen wegfällt.
Henderson liest die Beschlüsse der ehemaligen Kriegsteilnehmer auf der Abrüstungskonferenz vor und erntet eisiges Schweigen. Zur gleichen Zeit wird auf der Abrüstungstagung der Frauenliga die Lage in Deutschland thematisiert. Am 30. Januar ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Der Reichstag hat im März das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet und damit auf seine demokratischen Kontrollrechte weitgehend verzichtet. Den deutschen Ligafrauen wird dringend geraten, in der Schweiz zu bleiben. Anita Augsburg und Lida Heimann stehen auf einer Liste zu liquidierender Personen. 1934 werden sie enteignet.
Emily Green Balch und eine ganze Gruppe von Frauen, die haben eindeutig gefordert, dass Amerika in den Krieg eingreift. Da gibt es auch eine Stellungnahme von Emily Krim-Walsh, wo sie versucht, das zu erklären. Ich meine, nicht umsonst ist ja die Liga fast wirklich da gespalten. Der Anteil von Quäkern ist ja in Amerika und in England immer sehr groß gewesen, die das massiv abgelehnt haben.
Fünftes Bild. Das Foto zeigt eine alte Frau. Sie hat ihr graues Haar über der hohen Stirn streng zurückgekämmt und zu einem Knoten gebunden. Ihre Augen blicken sanft und traurig durch die großen Brillengläser. Sie trägt eine schwarze Bluse und um den Hals eine schwarze Perlenkette. Das Foto zeigt Emily Green Borch, eine der ersten Professorinnen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in den USA. Während des Ersten Weltkrieges reist sie zum Frauenfriedenskongress nach Den Haag und leitet anschließend eine Delegation von Frauen, die versucht, neutrale Regierungen für eine Vermittlerrolle zu gewinnen. Ihre friedenspolitische Arbeit kostet sie ihren Lehrauftrag am Wellesley College. 1919 zieht sie nach Genf und leitet dort das Büro der Internationalen Frauenliga. Während des Zweiten Weltkrieges gibt sie ihren radikal-pazifistischen Standpunkt auf und plädiert aus Verzweiflung über die Gräuel des Faschismus für den Eintritt der USA in den Weltkrieg. 1946 erhält sie den Friedensnobelpreis.
The military question is far widespread than just one country now. Not only Germany or Hitler or Mussolini or Italy. This question is now affecting the world. So this question should be reformulated, in my opinion, as a global challenge.
Die Frage, ob eine militärische Intervention gerechtfertigt ist, stellt sich heute anders als damals. Heute geht es nicht nur um ein Land, um Deutschland und Hitler oder Italien und Mussolini. Heute wird diese Frage im Weltmaßstab gestellt und die Antwort darauf ist zu einer Menschheitsfrage geworden.
Professor Krishna Ahuja Patel, Präsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit.
Gefühlsmäßig war ich also eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg der Auffassung, jetzt gibt es keine Kriege mehr, das ist endlich vorbei, und war dann etwas verunsichert, wie relativ schnell, so ab 48, 49, doch da wieder die Diskussion aufkam, wir bräuchten eine Wehrmacht. Ich meine, der Slogan ist ja nicht unbekannt, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und es war uns wirklich ernst. Dann hörte man ja die Auswirkungen der Hiroshima-Bomben, wo dann also auch am 6. August schon mal so Mahnwachen waren. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich muss auf die Suche gehen.
Sechstes Bild. Das Foto in der Zeitschrift Peace Update zeigt eine alte Frau mit kurzen grauen Haaren, die lebhaft gestikulierend in einem Krankenhausbett sitzt. Die Soziologin Professor Eleonore Romberg hat eben erfahren, dass ihr der International Peace Woman Award 2004 verliehen wurde. Die 80-jährige Eleonore Romberg gilt als die Mutter der Deutschen Liga. Sie war zweimal internationale Präsidentin und niemand hat es ihr übel genommen, dass sie in den 70er Jahren ihre Liga-Mitgliedschaft pro forma kündigte, um ihre Lehrerlaubnis an der katholischen Fachhochschule nicht zu verlieren.
Sind Sie katholisch? Jedenfalls, Gruppen haben sich aufgelöst. Es wurde stark kolportiert, die Liga würde bezahlt aus Russland, der Rubel rollt, hieß es so schön.
Gegen Ende der Weimarer Republik gab es in Deutschland Ligagruppen in 80 Städten mit mehr als 2000 Mitgliedern. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Frauenliga im geteilten Deutschland an ihre Vorkriegserfolge nicht mehr anknüpfen. In der Bundesrepublik galt die Liga als kommunistische Organisation, in der DDR als überholtes Relikt der kapitalistischen Gesellschaft. International jedoch ist die Zahl der Sektionen gestiegen. Es gibt heute Ligagruppen in 36 Staaten auf allen Kontinenten. Die Mitgliederzahlen sind sehr unterschiedlich. In den USA oder in Schweden sind es mehrere tausend, im Libanon 43, in Kolumbien 25. Koordiniert wird die internationale Arbeit in den beiden UN-Büros der Liga in New York und Genf.
When we're not freaking out about how much work we have to do, there's a few basic things we do. One is we have a website, peacewomen.org.
Wenn wir nicht gerade herumspinnen, wie viel Arbeit wir wieder haben, dann gibt es ein paar grundlegende Dinge, die wir tun. Dazu gehört einmal unsere Website peacewomen.org mit Informationen zu den Bereichen Frauen, Frieden und Sicherheit. Seit kurzem arbeiten wir auch mit UNIFEM zusammen. Sie haben ein neues Internetportal eingerichtet unter der Webadresse womenwarpeace.org. Die Idee war, UN-Mitarbeitern Informationen zur Situation von Frauen in Krisengebieten zur Verfügung zu stellen. Bisher gab es solche Informationen nicht in systematischer Form. Auf dieser Website werden 30 Staaten unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten porträtiert. Und wir ergänzen diese Seiten mit weiteren Informationen.
Sarah Stier, Mitarbeiterin im New Yorker UN-Büro der Internationalen Frauenliga.
Welcome to BBC World News. I'm Anita McNaught. 9 Iraqi policemen have been killed in an ambush near the insurgent stronghold of Yusufiya. They were on their way back from training in Jordan on Saturday night when their minibus was attacked.
The Americans are stepping up the heat here. Fallujah is surrounded.
This is
Women's
International League for Peace and Freedom. Linda speaking, hello? It's Edith again. She's running, not coming.
Dann hat sich das ergeben, dass Genf eine neue Generalsekretärin gesucht hat für die Frauenliga. Die Edith Ballantyne hat es ja über 20 Jahre gemacht. Und dann habe ich mich einfach da beworben. Das war natürlich schon ein bisschen naiv von mir. Vor allem eine sehr abweisende Umwelt in Genf. Innerhalb dieser UN, wo man als Frau nicht für ernst genommen wird, die Gesprächspartner, die sie da in der Abrüstungskonferenz haben, die sind so um die 50 und männlich, haben eine Depression in ihrer Arbeit. Und auch sonst ist es ein Leben dort, wo die meisten Leute immer kommen und gehen in Genf, niemand länger dort lebt. Und wenn ich da die Frau Romberg nicht gehabt hätte oder die Münchner Gruppe, wo ich mich immer ausheulen konnte, hätte ich da wahrscheinlich gar nicht weitergemacht.
Barbara Loch-Bieler, Generalsekretärin von Amnesty International.
Overnight, the Americans launched a series of air raids on the slum district of eastern Baghdad known as Sadr City. The US authorities described the attacks on this stronghold of the dissident cleric Muqtada al-Sadr as precision airstrikes. Local hospitals report that women and children were amongst the injured.
It's a little
Das ist eine kleine Villa gegenüber vom Eingang.
Also das ist mit den Fahnen den Eingang. Und da muss man reingehen, um den Pass zu holen.
Der Palais des Nations in Genf ist ein beeindruckender Gebäudekomplex, in dem sich Besucher ständig hoffnungslos verirren. Um einen Tagespass zu erhalten, müssen wir in einer kleinen Villa unsere Pässe vorzeigen und einen langen Antrag ausfüllen. Wir erhalten sogenannte Badges, die wir an unserer Kleidung befestigen. Am Haupteingang, der zu der berühmten Allee mit den Fahnen aller Mitgliedstaaten führt, werden wir von den uniformierten Wachmännern abgewiesen. Am Nebeneingang wird eine Gruppe Afrikaner nach ihren Pässen gefragt. Als wir ihr unsere Pässe rausholen, winken sie uns durch. Siebtes Bild. Das Foto zeigt eine Frau mit kurzen weißgrauen Haaren, die an einem langen braunen Holztisch sitzt. Vor ihr stehen ein Mikrofon, eine Vase mit weißen Friedenstulpen und ein Schild mit der Aufschrift Chairman. Das Bild zeigt Edith Ballantyne, die im Saal Nummer 21 des Genfer Palais des Nations das jährliche Abrüstungsseminar nichtstaatlicher Frauenorganisationen eröffnet. Rechts und links neben ihr sitzen Her Excellency Mrs. Naela Gabre, die Botschafterin Ägyptens, und die japanische Botschafterin Her Excellency Mrs. Kuniko Inoguchi. Teil des Programms ist die Verabschiedung einer Botschaft der Frauen an die Mitglieder der Abrüstungskonferenz. Edith Ballantyne ist die große alte Dame der Internationalen Frauenliga. Mitglied wurde sie vor mehr als 60 Jahren im kanadischen Exil. Sie war Generalsekretärin, zweimal internationale Präsidentin und ist heute Beauftragte für UNO-Angelegenheiten. 1983 initiierte Edith Ballantyne das erste Abrüstungsseminar zum Internationalen Frauentag und begründete damit eine Tradition. Als es in diesem Jahr Schwierigkeiten mit den Tagespässen für die Seminarteilnehmerinnen gab, genügte ein einziger Anruf von ihr, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Die Arbeit der Frauenliga mit der Genfer Abrüstungskonferenz hat eine lange Tradition. Die Friedensforscherin Alva Myrdal, schwedische Botschafterin in der Genfer Abrüstungskonferenz und Mitglied der Frauenliga, erhielt 1982 für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis.
These ladies are participants in the annual seminar, which traditionally has been marking International Women's Day.
Zu den öffentlichen Sitzungen der Conference of Disarmament sind Gäste und Vertreter nichtstaatlicher Organisationen eingeladen, auf der Besuchergalerie zuzuhören. Beeindruckend und verstörend sind die riesigen Decken und Wandgemälde, die muskulöse, große, weiße Männer zeigen, die offenbar gekommen sind, um kleine, geduckte oder auch gefesselte schwarze Männer zu befreien.
Ihr müsst nicht so sehr von der Seite reinsprechen. Immer mehr von vorne reinsprechen.
Hallo, hier ist Radio Lora, das Frauenmagazin. Die Frauenliga ist wieder auf Sendung.
The vision really is another world, another social order. This is what these women have been saying all along. A social order where war is impossible, where it's simply outlawed. When there is a conflict, you resolve it peacefully.
Die Vision, die wir haben, ist die einer anderen Welt. Es ist die Vision einer Gesellschaft, in der Kriege einfach geächtet und Konfliktlösungen ohne Gewalt selbstverständlich sind. Und an dieser Vision haben die Frauen der Liga immer festgehalten.
Ich bin sehr stark für das Recht, Frieden durch Recht.
Brigitte Obermeier, Mitglied der Münchner Gruppe der Frauenliga.
Das ist für mich eine ganz wichtige Lösung. Und ich finde es schrecklich, dass der Internationale Gerichtshof, dass die USA nicht beitreten, dass wir es nicht schaffen, nach all diesen schrecklichen Erfahrungen endlich zu anderen Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Und der Internationale Gerichtshof wäre für mich diese Lösungsmöglichkeit.
Mit der Auffassung, dass die Geltung und Durchsetzung des Völkerrechts eine wesentliche Bedingung für einen weltweiten Frieden darstellt, steht die Frauenliga nicht allein. Die UNO und das Völkerrecht sind allerdings auf die freiwillige Anerkennung ihrer Institutionen und Rechtssatzungen angewiesen. Die Ohnmacht des Rechts gegenüber militärisch geschaffenen Fakten
ist eine historische und gegenwärtige Erfahrung. Und das Beharren auf zivilen Konfliktlösungen setzt offenbar die Fähigkeit voraus, diese Ohnmacht auszuhalten, ohne zu verzweifeln.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass diese Konferenz mit dem Thema »Wer macht Frieden, Frauen und Männer in Friedensprozessen?« heißt. Und zwar, weil ich glaube, dass es hier um das Thema der Zivilgesellschaft geht. Und deshalb hat diese Konferenz eine UNO-Resolution zum Ausgang genommen, die UNO-Resolution 1325 aus dem Jahr 2000, die zum Ziel macht, Männer und Frauen in Friedensprozessen gleichermaßen zu beteiligen.
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates vom 31. Oktober 2000. Erstens. Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten ausdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen stärker vertreten sind.
1325 wurde im Oktober 2000 verabschiedet. Und es ist das erste Mal, dass der Sicherheitsrat sich mit der Auswirkung militärischer Konflikte auf die Situation von Frauen beschäftigt hat und mit der Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen. Bis dahin ging es beim Thema Frauen und Krieg immer nur darum, dass Frauen Opfer sind und nicht um eine aktive Rolle von Frauen in Friedensprozessen.
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates. Fünftens. Der Sicherheitsrat bekundet seine Bereitschaft, in die Friedenssicherungseinsätze eine Geschlechterperspektive zu integrieren.
There continues to be a very poor record of Security Council members meeting with women when they are on mission.
Die Bereitschaft von Mitgliedern des Sicherheitsrates, sich mit Frauen zu treffen, ist allerdings bis heute äußerst gering. So gab es zum Beispiel vor einigen Jahren eine UNO-Mission im Kosovo. Es gab da sehr engagierte und kompetente Frauengruppen, die immer wieder darum gebeten haben, mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates sprechen zu dürfen. Dieses Gespräch wurde ihnen schließlich gewährt, an dem Abend, bevor die Delegierten zurück nach New York flogen, um 11 Uhr nachts im Hotelzimmer eines der Delegierten.
When the Oslo peace process ended 4 years ago, a Palestinian uprising or intifada began, and it's been bloody and deadly for both Israelis and Palestinians.
I don't want to be very cynical.
Ich möchte nicht allzu zynisch klingen, aber wenn man sich die Geschichte des Palästina-Israel-Konflikts anschaut, dann ist zumindest seit 1967 keine einzige UN-Resolution umgesetzt worden. Natürlich hoffe ich, dass die Resolutionen 242, 338, 149 und 1325 umgesetzt werden. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass jetzt, wo sie die Mauer bauen, an den Verhandlungstisch zurückgekehrt wird, dass die Frauen in die Friedensverhandlungen mit einbezogen werden. Diese Mauer wird unsere Hoffnung auf Frieden zerstören. Wenn sie weiter gebaut wird, dann wird die Resolution 1325 für uns keine Rolle spielen. Dann wird es keine Friedensverhandlungen und keinen Friedensprozess geben.
Natasha Khalidi, Mitarbeiterin am Jerusalem Center for Women.
30% was something, kind of a target that was established with the Beijing Platform for Action in 1995.
Auf der Frauenkonferenz in Peking 1995 wurde eine Frauenquote von 30% als Richtwert genannt. Es gibt aber auch heute noch erheblichen Widerstand dagegen, auch nur in die Nähe solcher Zahlen zu kommen. Es ist immer noch sehr schwierig für Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt zu werden. Der Grund ist häufig, dass Frauen als kompromissbereiter gelten und in den Friedenskonferenzen, sei es jetzt in Afghanistan oder in Liberia, sitzen ja nicht die Leute, die auf lokaler Ebene Friedensarbeit machen, sondern die Kämpfer, die Warlords. Und die haben keinerlei Interesse daran, auch nur eine einzige Frau zu den Verhandlungen zuzulassen. Deshalb ist es sehr schwierig, hier Frauen an den Verhandlungstisch zu bekommen Und wenn sie zugelassen werden, dann oft nur als Beobachter.
We were saying we want 30%, but the resolution that we're using as a lobbying tool.
Unsere Forderung war eine Frauenquote von 30%, aber in der Resolution, auf die wir uns bezogen, stand das nicht. Deshalb konnten sie sagen, tja, welche Quote wir euch Frauen geben, liegt allein in unserem Ermessen. Ihr könnt euch hier auf keine internationale Vereinbarung berufen. Quoten in der Resolution 1325 wären für uns wirklich hilfreich gewesen. Ich weiß hier auch keine Lösung. Das ist eine Sache für Sarah und die Frauenliga. Aber für den Anfang haben wir mit dieser Resolution zumindest eine Arbeitsgrundlage.
Degan Ali, Mitarbeiterin von Horn Relief in Somalia.
Aus womenwarpeace.org. In Somalia gibt es seit der Flucht des letzten Präsidenten, Diktator Mohamed Siad Barre, im Jahr 1991 keine zentrale Regierung. In dem folgenden Bürgerkrieg zwischen rivalisierenden Fraktionen und Clans wurden mehrere tausend Menschen getötet, verhungerten oder wurden verschleppt. Diese Situation veranlasste die Vereinten Nationen 1992 zur Entsendung von Friedenstruppen. Trotz der andauernden Kämpfe und des allgemeinen Chaos in ihrem Land erzielten die somalischen Frauen einen großen Erfolg auf der Arta-Konferenz im Jahre 2000. Sie erreichten, dass sie einen eigenen Frauenclan bilden durften, der zusammen mit den 5 Hauptclans und einem Zusammenschluss kleinerer Clans von nun an den Verhandlungen beteiligt wurde. 50 Frauen wurden geschult, um an den im Oktober 2002 begonnenen Friedensverhandlungen der IGAD, Intergovernmental Authority for Development, teilnehmen zu können. Sie forderten eine Frauenquote von 25%. Gewährt wurden ihnen 12%.
We are not stopped.
Nun, niemand hindert uns. Aber es beachtet uns auch niemand. Wenn wir zum Beispiel die Presse einladen zu einer unserer Demonstrationen, nun, es interessiert einfach nicht allzu viele Leute, wenn da ein paar Frauen stehen und sagen, wir möchten gegen die Besetzung unseres Landes protestieren. Wir versuchen, Unterstützung für unsere Arbeit zu finden. Aber es ist nicht leicht.
But we try to gather as much support as we can. It's not easy.
Wenn wir eine Resolution auf den Weg bringen konnten, die als Resolution des UN-Sicherheitsrates verabschiedet wurde, dann heißt das doch, dass wir etwas bewirken können, oder nicht?
Well, if we could support a resolution which was adopted by the Security Council, then obviously we have influence, no?
Peace Women, Vaterlandsverräterinnen, die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Ein Feature von Christiane Henke. Es sprachen Marietta Bürger, Claudia Mischke, Kerstin Fischer, Gisela Claudius, Ruth Schiefenbusch, Ilse Strambowski, Susanne Fluri, Rotraud Rieger und Hendrik Stickan. Regie Peter Behrensen, Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus.
In der Reihe Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2004.
Wie immer finden Sie die Sendung auch zum Nachhören unter www.hörspielundfeature.de und in der Podcast-App Ihrer Wahl unter Deutschlandfunk Feature. Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu den Features in dieser Reihe haben, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Am besten per E-Mail an hörerservice@deutschlandradio.de.